Ich werde jetzt den Text lesen aus Lukas 16, 19 bis 31. Der Reiche und der Arme. Es gibt doch Gerechtigkeit. Da lebte einmal ein reicher Mann, berichtet Jesus. Er war immer vornehm gekleidet und konnte sich alle Tage jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb, und die Engel brachten ihn dorthin, wo all sein Leiden zu Ende war. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham und Lazarus. Vater Abraham, rief der Reiche laut, habe Mitleid mit mir. Schicke mir doch den Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schicke ihn doch wenigstens zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Dann sind sie gewarnt. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham. Erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
Ich weiß nicht, wie es dir, Ihnen, euch mit diesem Text geht, den wir gerade in der Textlesung gehört haben. Er wird Gegenstand der Predigt sein. Ich wünsche mir, dass Gott ihn gebraucht, zu uns zu reden. Weil wenn das nur meine Worte sind und meine Gedanken und meine Empfindungen, was auch immer, dann ist das wie ein Töner des Erz. Es ist nichts, es ist bedeutungslos, es macht keinen Sinn. Aber meine Hoffnung ist, dass Gott hineinkommt und mein Gebet ist, dass sein Geist redet zu einem jeden so, wie er es braucht und verstehen muss und was notwendig ist. Und darum möchte ich beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Papa, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass jetzt überall auf dieser Welt sich Menschen um dein Wort versammeln, zusammenkommen, um dich groß zu machen, auf dich zu hören. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, deinen Segen darauf legst, dass du selbst redest, dass du uns in die Nähe des Vaters ziehst, dass du uns in seiner Liebe und seiner Herrlichkeit, in seiner Größe begegnest. Du kennst uns, du siehst, du weißt um uns. Du kennst, woher wir kommen. Du weißt, wer wir sind. Und du siehst, in was wir stecken und Leben gestalten. Heiliger, sprich du uns an. Wirke du. Und gebrauche, was ich habe. Oder schenke etwas ganz anderes. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass du der Lebendige bist, mitten hier unter uns. Amen. Als wir mit den Absprachen zu diesem Gottesdienst kamen, habe ich mich gefreut, habe aber auch gleichzeitig so gedacht, Herr, Gibt es irgendetwas, was du gerne möchtest, was im Fokus stehen soll, was ich predigen soll und kann? Und dann im weiteren Verlauf, im Nachdenken und Beten, kam mir so dieser Text in den Kopf. Und ich war hin und her gerissen. Ich kannte diesen Text. Aber über diesen Text habe ich in 25 Jahren als Pastor noch nie gepredigt. Noch nie. Es gibt viele Texte, über die ich noch nie gepredigt habe, abgesehen davon. Aber das fiel mir dabei auf und hat ja auch irgendwas dann zu bedeuten. Aber ich habe auf der anderen Seite auch in meinen 25 Jahren als Pastor oder in meinen fast 60 Jahren als Gottesdienstbesucher noch nie jemand über diesen Text predigen hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ähnlich, vielleicht gar nicht. Mal gucken. Also aller Anfang ist jetzt gemacht. Natürlich kannte ich den Text, natürlich habe ich ihn oft gelesen und natürlich habe ich ihn auch immer bedacht und beguckt und überlegt, was kann und will er mir sagen. Aber es war oft so, dass mich dieser Text eher befremdet hat, vielleicht sogar manchmal eher verunsichert. Im Grunde konnte ich tatsächlich mit dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, nicht wirklich etwas anfangen. Doch das hat sich, habe ich bei der Vorbereitung für mich gemerkt und der Beschäftigung, echt verändert. Und im weiteren Verlauf wird das auch auftauchen, was das ist und warum. Dieser Text, den Jesus hier erzählt, als ein Gleichnis, eine Gleichnisgeschichte, befindet sich in einer Reihe von Lehrtexten und Geschichten, die Jesus über Gottes Sicht und Welt verkündet. Wie tickt Gott, was sagt er, wie denkt er, wie können wir das verstehen? Er möchte den Menschen, die da sind, um ihn herum sind, erklären, wie funktioniert das Reich Gottes, wie denkt Gott, was ist ihm wichtig, was nicht und auf was sollten wir achten dabei. Und da lesen wir am Anfang von den Verlorenheitsgleichnissen. Verlorene Münze, verlorenes Schaf, verlorenes Kind. Und dann kommt der unrechte Verwalter und den Abschluss bildet dann dieser Text in diesem Kapitel. Und dazwischen ist ein kleiner Einschub, der meiner Meinung nach verdeutlichen kann, an welche Gruppe von Menschen seiner Zuhörer sich Jesus hier gezielt wendet. Natürlich geht das an alle, die zuhören, aber manchmal ist es ja so, man hat auch bei uns vielleicht so eine Person vor Augen, der das jetzt besonders gilt. Und in dem Fall waren das die Pharisäer, die Jesus hier vor Augen hatte, die um ihn herum waren. Denn die Pharisäer hatten mit Jesus ihre Probleme. Er war nicht so ihr bester Freund. Das, wie er auftrat, das, was er sagte, war für sie schwierig, hinterfragte sie, stellte vieles von dem, was sie lehrten, lebten, überzeugt waren, in Frage. Und die Angst, dass er hier als Rebell und von Außenstehender die Menschen von Gott wegbringt und mit falschen Lehren füllt, die war einfach riesig da und so hatten sie dann ihre Probleme. Also Jesus wendet sich an die Pharisäer, die religiöse Elite der damaligen Zeit. Sie hatten schon immer ihre Schwierigkeiten so mit Jesus, mit seinen Lehren. Aber was er so über Besitz, Macht und Reichtum sagt, das war ihnen mitunter schlichtweg einfach suspekt. Es war absurd für sie. Das kannten sie so nicht, davon waren sie auch nicht überzeugt. Sie fühlten sich immer ein Stück weit bedroht in ihrem Bestand. Denn für sie war Reichtum ein Ausdruck von Segen Gottes. Ein Ausdruck davon, dass Gott sie segnet. Und ja, das finden wir in der Bibel wieder, diesen Gedanken. Ganz klar, Reichtum, Wohlstand als eine Folge von einer gelebten Beziehung zu Gott. Segen Gottes. Doch wie vieles in Gottes Wort, eben nicht nur und ausschließlich zu verstehen. Hier mit diesem Text wendet sich Jesus also an solch gezielte Gruppe und Denken. In dieser Geschichte benutzt Jesus fast durchgehend zwei sich gegenüberstehende Positionen. Da ist von dem Reichen die Rede und von dem Armen. Da ist von der Hölle die Rede und dem Himmel. Da ist von dem ohne Namen die Rede und von dem mit Namen die Rede. Da ist von dem, der verloren ist und dem, der gerettet ist, die Rede. Dass der reiche Mann keinen und der arme Mann einen Namen trägt, hat Jesus hier, meine ich, ganz gezielt und bewusst eingeführt. Lazarus, so heißt der arme Mensch. Und er hat eine Bedeutung, dieser Name, aber davon etwas später mehr. Manch einer kommt in dieser Geschichte oder auch beim Lesen oder Hören auf die Idee und Gedanken, dass es sich hier in diesem Text um eine Warnung an die Menschen geht vor Reichtum. Sei vorsichtig. Reichtum ist nicht gut. Ist nicht richtig, Vermögen zu haben, Wohlstand. Und dann erinnert man sich auch sofort daran, dass ein Reicher ja nur schwer in den Himmel kommt oder es unendlich schwer hat, in den Himmel zu kommen. Als wäre Reichtum und Wohlstand eine Sünde und würde gegen Gott stehen. Und nicht selten hat man in der Kirchengeschichte auch genau da gezielt Wert drauf gelegt. Und ich weiß noch, dass meine Großeltern sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie das nun ist, weil sie waren reich, sie waren gesegnet und haben sich immer Gedanken gemacht, machen wir irgendwas falsch, ist das nicht richtig? Sie haben Zeit ihres Lebens damit gerungen und ihren Weg gefunden. Ja? Aber ich denke, diese Auslegung, die passt nicht, ist nicht stimmig, ist nicht richtig und hier schon gar nicht. Denn dieser Ausgang dieser beiden Leben, es geht hier um zwei Leben, der Ausgang dieser beiden Leben hat nur peripher mit Reichtum, Geldbesitz zu tun. Wie gesagt, im Judentum und unter den Pharisäern, da galt Reichtum ebenso wie Macht als ein Segen, ein Ausdruck des Segen Gottes. Also sozusagen, es war die Bestätigung Gottes über diese Person, sein Leben, sein Amt und seinen Wirkungsbereich. Gott gibt seine Zustimmung über Segen des Reichtums und sagt, ja, bei dir ist alles in Ordnung, die Beziehung zu mir stimmt. Das war so der Ausdruck, was die Leute gedacht haben, wovon sie überzeugt waren. Nähe zu Gott aber kann eben auch Segen in diesem Bereich sein. Und wir können diesen Gedanken in der Bibel finden, aber eben nicht ausschließlich. Es heißt nicht eins zu eins, wenn ich reich bin, wohlhabend bin, dass ich automatisch Gott meine Position segnet und bestärkt. Dass meine Beziehung zu Gott stimmt. Das ist ein völlig falscher Weg, so zu denken. Es absolut zu setzen, bringt nicht nur damals, sondern auch heute Menschen in Schwierigkeiten. Und es ist schlichtweg falsch. Denn oft finden wir in diesem Zusammenhang Glauben und Wohlstand eben nicht gegeben. Wie viele Christen kenne ich, das sind wunderbare Menschen. Sie sind aber nicht so wohlhabend. Sie haben kein Haus, sie haben kaum ein Auto. Sie haben kein Geld, kein Reichtum. Sind die nun total verkehrt? Hat Gott sie nicht lieb, weil sie all das nicht haben? Und gleicherweise, nur weil jemand reich und wohlhabend ist, ist er mit Gott im Reinen und gut und richtig und automatisch, egal was er tut? Nein, absolut zu setzen ist falsch. Es kann ein Segen sein und das sagt die Bibel ganz klar. Reichtum und Wohlstand kann ein Segen Gottes sein, ist ein Geschenk, ist Gnade, aber eben nicht mehr. Zudem wäre dann auch die Frage zu klären, was überhaupt Reichtum und Segen bedeutet. Bedeutet das wirklich nur materiell? Oder kann Segen und Reichtum vielleicht auch Zufriedenheit bedeuten? Glück, Vergebung, ein versöhntes Leben, Erlösung, ewiges Leben. Diese Fragen sind vielfältig und die Möglichkeiten, die da drin stecken. Und wenn man über dieses Thema weiter nachdenken will, dann kann man das da auch mit tun. Aber zurück zur Geschichte. Der reiche Mann, er war unendlich reich, sehr, sehr reich. Und doch drückt, das hören wir, sein Reichtum in keinster Weise eine gute Beziehung zu Gott aus. Es gab keine. Die Geschichte macht deutlich, oder Jesus macht deutlich, dass all der Reichtum des reichen Mannes nur für ihn selbst war und genutzt wurde. Mit nichts in dieser Geschichte wird beschrieben, dass andere in irgendeiner Form davon profitiert hätten. Auch die nicht, die er später gerne noch gewarnt haben, wissen will. Und erst recht nicht jene, die in seiner unmittelbaren Nähe vor sich hin vegetierten. Was den reichen Mann letztlich in die Hölle bringt, ist sein Mangel an Gottesfurcht, ist sein Mangel an einer Beziehung zu Gott. Denn wie die Geschichte beschreibt, wie Jesus beschreibt, der reiche Mann wusste von Lazarus. Er wusste um den Zustand, in dem dieser Mensch vor seiner Tür liegt. Er wusste um seinen täglichen Kampf, seine Geschwüre, die Krankheit und das unendliche Elend, das da vor seiner Tür hauste. Aber es ließ ihn kalt. Es hatte null Bedeutung für ihn. Die Brotkrumen, die vom Tisch fallen, die da genannt werden, das waren in dieser Zeit sowas wie Brotfladen. Brotfladen, mit denen man sich die Finger sauber machte. Also wenn man so will, waren das moderne Servietten. Ja, und wenn diese Brotfladen, dann hatte man genug Fleisch und anderes gegessen, die wurden dann einfach achtlos auf den Boden geschmissen und dann konnte sich darum streiten, wer eben wollte. Wir leben in einem Land, wo wir das kennen. Nicht, dass mit diesem Brot weggeschmissen wird, das erleben wir nicht, aber wo die Hunde um Essen kämpfen. Habt ihr schon mal verhungernde Hunde sich um Essen streiten sehen? Da möchtest du nicht dazwischen geraten. Wenn dein Leben kurz vorm Ende ist und du verhungerst, dann wirst du zum Tier, nicht nur als Mensch, auch als Hund. Und da möchte man nicht drin sein. Und Lazarus hatte nicht die Kraft, hatte nicht die Möglichkeiten, hatte nichts, was ihm möglich machte, dagegen anzugehen oder sich davon zu bedienen. Es war ihm einfach schlichtweg unmöglich. Eine Geschichte, ein Thema, was sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, ist der Wille und die Forderung Gottes, sich des Armen und Elenden anzunehmen, Barmherzigkeit zu üben, Mildtätigkeit sichtbar zu machen. Das ist im Kontext dieses Volkes der Menschheit mit drin. Das ist Gottes Willen. Wie oft hören wir im Alten, lesen wir im Neuen Testament, dass das der Wille Gottes ist, diesen Gottesdienst zu feiern, indem wir uns um die Armen, um die Witwen, die Waisen, die Notleidenden kümmern sollen. Der reiche Mann tat nichts davon. Es war bei dem reichen Mann nicht zu finden, so lesen wir. Er hatte letztendlich mit Gott nichts am Hut. Er hatte letztendlich keinen Respekt vor Gott. Es war ihm egal. Die Beschreibung des reichen Menschen drückt aus, es bestand keinerlei Beziehung zu Gott, weil er sich selbst genug war in dem, wie er Leben lebte und gestaltete. Was also den Reichen von Gott trennte und in die Hölle brachte, ist die fehlende Gottesbeziehung. Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Für ihn gab es keinen Gott. Ich bin mir selbst genug. Ich bin mein Gott. Lazarus hingegen, der war unendlich arm, krank und schutzlos, den Gegebenheiten des Lebens ausgeliefert. Aber auch hier ist nicht sein mangelnder Reichtum der Grund, warum er in den Himmel kommt oder warum er in den Himmel gebracht wird. Nein, seine Armut, sein Leid und sein Elend, nein, all das ist nicht der Grund, warum er bei Abraham, bei Gott im Himmel landet. Er hatte nichts. Er konnte nichts davon leisten, was man so religiös tun sollte, um irgendwelche frommen Forderungen zu erfüllen, um sich das Heil bei Gott zu verdienen. Sein Heil kommt von seiner Entscheidung her. Und hier finden wir die Bedeutung seines Namens. Denn die Bedeutung seiner Entscheidung liegt in dem Namen Lazarus, den Jesus hier gebraucht. Der Name Lazarus bedeutet, Gott hilft, Gott hilf. Das war sein Bekenntnis. In seinem Namen drückt Lazarus aus, egal wie Gegebenheiten sind, egal wie die Umstände sprechen, egal was um mich herum passiert mit mir, Gott hilft. Er ist mein Helfer, er ist mein Retter, er ist mein Halt, er hilft, er ist meine Hilfe. Ich glaube, Jesus benutzt hier den Namen Lazarus sehr bewusst, weil das die Entscheidung ist, die zeugnishaft über dem Leben von Lazarus steckt, warum er letztendlich bei Gott landet. Es ist nicht das, was er bringen kann oder tut. Es ist die Entscheidung, die er getroffen hat in seinem Leben. Alles von Gott zu erwarten und alles auf Gott zu setzen, unabhängig der Umstände. Gott hilft. Und jetzt muss man ganz ehrlich fragen, und ich auch, ich stolper darüber. Da habe ich den Lazarus, den Jesus mir so vor Augen führt, dessen Name ihn in den Himmel bringt und der heißt, Gott hilft. Und dann habe ich den Lazarus, wie er da auf der Tür des reichen Mannes liegt und am Verrecken ist. Seine Geschwüren sind überall, du willst nicht hingehen, weil es stinkt. Du willst nicht berühren, weil du Angst hast, du verletzt und infizierst dich selber. Gott hilft einem Menschen, der so am Ende ist, und du bekennst dich, dass da ein Gott ist, der hilft. Du sagst zeugnishaft, Gott hilft. Wie soll das denn gehen, Lazarus? Jesus, wo ist denn Gott da drin? Wo ist er, als er da leidend liegt, als er am Verhungern ist, als er im Sterben liegt, als die Hunde ihn ständig bedrängen und kämpfen? Wer Lazarus' Situation und sein Ende sieht, der kann kaum an diesen fürsorglichen Gott glauben und denken. Und wir Menschen, wir stehen da auch vor, zweifelnd und manchmal auch scheiternd. Wir stehen vor unserem eigenen Leben, das wir kennen, weil wir genau wissen um Situationen, dass wir uns fragen, Gott, wo warst du? Wo bist du, als mein Sohn, als meine Tochter, als meine Frau, als mein Mann so jämmerlich gestorben ist und leiden musste? Wo bist du gewesen in der Ungerechtigkeit, dass andere Menschen mir angetan haben? Willkürlich, mit Absicht und voller Bosheit. Wo bist du da? Du siehst doch mein Leid. Du bist doch meine Hilfe. Wir Menschen, wir zweifeln. Wir Menschen, wir kommen an unsere Grenzen. Und ja, wir erleben sowas und es wäre fatal zu sagen, nein, wir dürfen das nicht sagen, wir dürfen das nicht denken. Nein, das macht uns Menschen aus. Gott hält das aus. Aber es geht eben noch weiter. Das hat mit der Perspektive zu tun. Unsere Perspektive ist darauf gerichtet, auf diese Welt, auf diese paar Jahre, 20, 40, 5, 80, 90, mit heute schafft man es sogar über die 100. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Dieses Leben kennen wir, dieses Leben gestalten wir, dieses Leben leben wir und möchten es gut leben. Und darin soll nichts Schlimmes passieren. Das ist unser Wunsch. Das kennen wir. Das wünschen wir jedem. Aber es ist nicht die Perspektive Gottes. Denn Gottes Perspektive ist eine völlig andere. Natürlich gönnt er uns das. Natürlich gönnt er uns ein gutes, sorgenfreies Leben. Natürlich gönnt er uns ein hungerfreies Leben. Natürlich gönnt er uns, dass wir lange zusammenbleiben können und nicht leiden. Klar. Aber diese Welt, die er so wunderbar geschaffen hat, ist durch die Menschen zerstört worden, ist durch die Sünde korrumpiert. Nichts oder ganz wenig findet sich noch, wie es Gott eigentlich gedacht hatte. In Gottes Welt gab es keinen Hunger, keine Not, kein Leid, kein Elend, keine Ungleichheit, kein Missbrauch. In Gottes Perspektive gab es das alles nicht. Aber diese Welt ist vom Bösen korrumpiert. Und deswegen finden wir es. Und deswegen leben wir darin. Und deswegen ist das manchmal auch so, dass wir es erleiden müssen oder drinstecken. Aber der Name Gott hilft, Jesus drückt aus, dieser Name ist so wichtig, dieses Bekenntnis ist so unendlich wichtig, weil es zeigt, egal wie die Umstände sind in meinem Leben, ich vertraue diesem Gott. Ich verstehe es nicht. Ich hader damit. Ich komme an vielen Punkten nicht klar und ich fange an zu zweifeln und mein Glauben wird auf eine harte Probe gestellt. Aber ich glaube an das, was Gott sagt, dass er sich darum gekümmert hat, dass ich einmal bei ihm sein werde. Dass er gesagt hat, ich liebe dich. Ich kümmere mich um dich. Ich versorge dich. Ich will, dass du einmal da bist, wo ich bin, in einem Leben, wo das Leid, wo das Elend, wo der Hunger, wo die Not, wo all das keine Rolle mehr spielt. Das ist und dafür ist Jesus gekommen. Das war der Plan, der hinter allem steckt. Nicht die Perspektive, in dieser Welt alles schön zu machen. Wir wollen es ja alle schön, sicher und gut haben. Das ist toll, wenn das möglich ist. Es ist wunderbar, wenn das gelingt. Das Leben spricht aber leider eine andere Sprache. Und das liegt daran, dass die Welt korrumpiert ist durch das Böse. Dass der Böse, der Satan, diese Welt schlecht gemacht hat. Und wir mittendrin sind. Deswegen erleben auch wir schlechte Dinge, böse Dinge und leiden darunter. Aber das möchte Jesus so deutlich machen. Halte fest an Gott, denn mein Vater im Himmel, der hat wunderbar Ideen. Der hat einen wunderbaren Plan. Und seine Perspektive ist nicht nur, dass du hier ein Rundum-Sorglos-Paket hast, sondern sein Plan ist, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird, dass ein Reich gebaut wird und dass wir dann dort landen werden, wo Frieden herrscht, Gerechtigkeit, Heil, Schönheit, Perfektion, Vergebung, Versöhnung, Liebe. Das ist die Perspektive Gottes. Und in dieser Geschichte bringt Jesus das mitten hinein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre in dieser Geschichte, was Jesus sehr klar heraus, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt einen Ort bei Gott und es gibt einen Ort, wo Gott nicht mehr zu finden ist, wo Elend, Qual, alles weg ist, was in irgendeiner Art mit Liebe, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit zu tun hat. Wir mögen das ja nicht so. Himmel und Hölle, so altbacken, das klingt so kaputt, das klingt so dramatisch, so gefährlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese die Bibel so und ich lese Jesus auch so, dass er sagt, es gibt am Ende Himmel oder Hölle. Bei Gott oder weg von Gott, nicht bei Gott. Segensreiches, sinnvolles Leben in Zukunft und ein absolut vertanes Leben. Davon redet er hier auch. Es gibt keinen dazwischen. Meine Überzeugung ist, es gibt nur diese zwei Spuren, von denen Jesus hier redet. Und er redet auch ganz klar in diesem Gleichnis, dass wir uns bewusst sein müssen, die Entscheidung, wo wir am Ende einmal sein wollen und werden, die müssen wir jetzt und heute und hier treffen. Die können wir nicht hinterher treffen. Der reiche Mann sitzt da in seinen Qualen, in seinem Leid und seinem Elend. Er kann, das ist total interessant, er kann die Perspektive, er kann das, den Himmel sehen. Ich hoffe nicht, dass das wirklich später mal so ist, aber er kann sie in dieser Geschichte sehen. Er sieht, wie Lazarus bewahrt ist. Er sieht den Frieden, er sieht das Heil, das Gute. Und was macht er? Hey, Abraham, schick mal Lazarus runter, ich tu mir Aua, er soll mir helfen. Ist das nicht bodenlos frech? Ist das nicht, wie kann der, der seines ganzen Leben Lazarus nicht mit einem Auge angeguckt hat, plötzlich sagen, schick mal Lazarus runter. Er hat nicht kapiert, dass sein Leben jetzt vorbei ist. Er hat nicht kapiert, dass er jetzt nichts mehr zu sagen hat. Aber er bedient sich immer noch dieses Gedanken, ich Chef, du nix. Frechheit, oder? Naja, aber man sagt, es geht gar nicht. Also man kann das nicht überbrücken. Es gibt keine Möglichkeit. Du musst dich entscheiden. Ja, dann bitte, bitte. Ja, ich hab's verstanden. Aber wenn mir es nicht hilft, dann meinen Brüdern. Naja, aber deine Brüder wissen doch alles. Die haben die Propheten, die haben Pastoren. Die können sonntags sich in Kirchen treffen. Die können Menschen finden, die können in der Schöpfung sehen. Die können sich beschäftigen, woher das alles kommt, warum Leben so ist, wie es ist. Die können sich doch damit alles, was von Gott, sagt der Römerbrief, alles, was von Gott bekannt ist, ist sichtbar unter euch. Können wir Menschen wahrnehmen. Ja, aber es ist doch viel überzeugender, wenn da jemand kommt, der von den Toten auferstanden hat, der gestorben ist und dann auferstanden ist und wiederkommt und dann schicke Lazarus, wieder Lazarus, der arme Mann, der muss für so viel herhalten worden, hat er keine Rolle gespielt im Leben und jetzt im Tod soll er plötzlich ganz viele Aufgaben für ihn übernehmen. Also, nee, ja, der muss kommen. Ja, was soll das denn bringen? Also A, es geht nicht, wird nicht passieren und ganz ehrlich, selbst wenn Lazarus kommt, wird er glauben? Wir kennen so eine Geschichte als Christen. Da ist auch jemand von den Toten auferstanden. Glauben die Menschen mehr, wenn sie davon hören? Manchmal habe ich die Frage. Nö, tun sie nicht. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Richtig tot, der war tot, richtig. Und ist auferstanden, wiedergekommen. Und trotzdem haben viele in seinem Umfeld das abgetan und nicht geglaubt. Nein, es würde auch nichts ändern. Also nein, die Entscheidung, die wir treffen müssen, müssen wir hier treffen. Und zwar jeder für sich. Die Entscheidung, wo wir unsere Zukunft verbringen wollen, müssen wir jetzt treffen. Die treffen wir jetzt. Und die treffen wir mit unserem Lebensvollzug. Wie wir Leben gestalten, wie wir über das Leben nachdenken. Ob wir denken, alles, was wir haben, ist, haben wir uns selber verdient. Und das ist die gute Story, die mich hier beschäftigt. Wir leben in einem Land, jetzt, seit 3 Jahren, wo wir von Lazarussen umgeben sind. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Wir leben in einem Land, wo Menschen verhungern. Wir leben in einem Land, wo Menschen die medizinische Versorgung nicht bekommen, weil sie erstens zum einen nicht da ist und selbst wenn sie da ist, sie die nicht bezahlen können. Wo Menschen an Magengeschwüren sterben, am Blinddarm, an Zahn, faulen Zähnen sterben. Menschen keine Gerechtigkeit widerfahren, sondern nur Willkür. Weil ihnen niemand hilft. Niemand. Kein Präsident, kein Pastor, einfach kein Geld da ist. Die verlassen sind, einsam, die vor der Tür des reichen Mannes liegen und sterben. Wir leben in so einem Land. Und das zerreißt mich. Und wisst ihr, warum mich das zerreißt? Weil ich das so ungerecht finde. Das sind junge Menschen, das sind Menschen im Mittelalter, das sind ältere Menschen. Was haben die verbrochen? Die haben nichts Falsches getan. Sie haben sich nicht entschieden, in Sierra Leone geboren zu werden und aufzuwachsen. Sie haben sich nicht entschieden für Eltern, die sie schlagen und missbrauchen, die sie verkaufen, weil sie sonst nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Sie haben sich nicht dafür entschieden, sie haben nichts dazu getan. Es ist himmelschreiend ungerecht. Und Jesus sagt mir in der Geschichte, Gott sieht. Gott sieht. Er sieht ganz genau, was mit diesem Lazarus ist. Der kennt seine Geschichte. Der weiß mit ihm, was mit ihm geschieht. Und manchmal platziert Gott auch einen reichen Mann neben Lazarus. Manchmal sind wir das. Was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um? Aber für mich hat das ganz viel Bedeutung gewonnen, weil ich merke, Gottes Gerechtigkeit, die kommt. Die ist da. Zum einen bedeutet es für mich selbst, was ich erlebe und erleide und nicht ertragen kann, ich habe einen Gott, der das sieht. Ich habe einen Gott, der darum weiß. Ich habe einen Gott, der sich nicht abwendet von mir, sondern der mittendrin ist. Meine Hilfe. Und der alles getan hat, dass ich bei ihm ankomme. Egal, was die Umstände sagen. Egal, durch was ich durch muss. Und das andere ist, wir haben einen Gott, wo ich weiß, ich kann die Welt nicht retten in Sierra Leone. Ich kann es nicht. Ich verzweifle, wir verzweifeln manchmal, weil es so eng ist, weil Menschen wirklich aufgrund von dummen Dingen sterben, missbraucht werden, kaputt gehen. Aber das hier gibt mir Hoffnung, weil ich weiß, dass sie einmal bei Gott sein werden. Und meine Aufgabe ist, ihnen immer wieder klarzumachen, Gott sieht dich, Gott ist da. Halte fest, bleib dran, Lazarus. Gott hilft, Gott hilft, Gott hilft. Und er kann, denn seine Perspektive ist nicht auf das Jetzt beschränkt. Seine Perspektive geht in die Ewigkeit. Und auch wenn es nicht schön ist, 30 Jahre, 20 Jahre, 10 Jahre, 70 Jahre im Elend zu leben und zu leiden. Die Ewigkeit dauert ein bisschen länger. Und die Ewigkeit ist herrlich, heilig, wunderbar. Klar, ich wünsche mir es anders. Aber wir leben in einer korrumpierten Welt. Der Böse ist im Regiment. Und da brauchen wir gar nicht weit gucken. Ja, wir können nach Ukraine gucken, wir können nach Russland gucken, wir können nach Nordkorea gucken, wir können nach Iran gucken, Israel. Menschen leiden, Menschen hungern, Menschen sterben, Menschen werden missbraucht. Und wir sehen auch in unserem eigenen Umfeld immer Lazarusse. Auch in unserem Umfeld gibt es die. Wir müssen nicht alle als Missionare nach Südkorea oder nach Nordkorea oder nach Sierra Leone gehen. Die Schattenwelten, das Böse, gibt es auch unter uns. Und da haben wir manchmal genug zu tun. Aber uns muss klar sein, dass manchmal eben Gott auch Lazarusse neben dem reichen Mann oder der reichen Frau platziert. Und dann ist meine Aufgabe, das wahrzunehmen. Mein Leben so zu gestalten, dass es Gott gerecht wird. Ihn zu ehren und ihn groß zu machen, Hoffnung zu verbreiten und zu sagen, Mensch, Lazarus, komm, ich kann dich nicht retten. Aber Gott hilft. Er hilft auch dir. Er sieht dich. Er weiß um dich. Und das ist, was ich tun kann. Hoffnung. Du bist ein Hoffnungsträger. Nicht, weil du reich bist. Nicht, weil du gut situiert bist. Nicht, weil du gut reden kannst. Weil du medizinisch ausgebildet bist. Weil du bestimmte Dinge kannst und Talente hast. Du bist ein Hoffnungsträger, weil du von dem zeugst. Ha, da ist es. Weil du von dem zeugst, was hier passiert ist. und weil du dein Leben daran festmachst, dass da Gott gekommen ist auf diese Welt, um das Korrumpierte, das Böse, das Kaputte heil zu machen. Davon zeugt das Kreuz. Und das ist unser Zeugnis. Deswegen wünsche ich uns und euch und mir, lasst uns nicht verzweifeln, sondern an Lazarus festhalten. Denn Gott hilft. Gott hilft. Weil er die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat und die Ewigkeit gelegt hat. Vater im Himmel, ich danke dir ganz herzlich, du bist hier. Du bist der Mächtige, du bist der Allmächtige, Gegenwärtige. Du hast einen perfekten Plan gehabt und wir haben es verbockt, wir haben es echt versaut. Wir haben uns auf Dinge eingelassen, die nicht gut sind, die die Welt zerstören, die uns selber zerstören und kaputt machen. Und manchmal merken wir es und manchmal merken wir es nicht. Und manchmal gehen wir einfach weiter und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Nein, Herr, aber du hast uns nicht aufgegeben und du gibst uns nie auf. Du gibst uns eine Perspektive. Du gibst uns Hoffnung. Du gibst uns Halt. Hilf uns. Lass uns unser Leben, unsere Überzeugung, unseren Glauben auf diesem Fundament bauen, dass du hilfst, dass du der Gott bist, der mich sieht, der um mich weiß, der mich kennt und der mir hilft, der mich an das Ziel bringt, zu dem du uns geschaffen hast. Und so segne dich Gott damit, dieses Vertrauen, diesen Mut zum Glauben aufzubringen, dass Gott hilft in jeder Situation deines Lebens, Phase deiner Umgebung. Gott mache dich zum Hoffnungsträger. Amen.